weil niemand anderes steckt in deiner Haut, hat deine Erfahrung gemacht und entsprechend ist eigentlich der einzige faire Vergleich, den du machst. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du eine Arbeit hättest, die wirklich zu dir passt und dich erfüllt? Herzlich willkommen zum Selbstneuerfinderin-Podcast, dem Podcast, mit dem du lernst, wieder auf deine eigene Stimme zu hören, dich von den Erwartungen der anderen zu befreien und herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst, sodass du deinen Traumjob finden oder sogar selbst gestalten kannst. Ich bin Luisa, Arbeitspsychologin und deine Expertin für berufliche Neuorientierung. Meine Vision ist eine Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt. Freue dich auf spannendes Wissen aus den Bereichen Arbeitspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung, konkrete und direkt umsetzbare Übungen und Tipps, inspirierende Geschichten von Frauen, die sich und ihre Arbeit neu erfunden haben und Einblicke in meine persönliche Reise. Alles mit dem Ziel, dir aufzuzeigen, was für dich alles möglich ist. In der Arbeit und darüber hinaus. Bist du bereit für deinen Traumjob? Dann lass uns loslegen. Was, wenn die rausfinden, dass ich eigentlich gar nicht so gut bin? Was, wenn die rausfinden, dass ich eigentlich gar nicht hier hingehöre und dass die einen Fehler gemacht haben, als die mich eingestellt haben? Hast du solche Gedanken auch schon mal gedacht? Ich habe die früher ganz, ganz häufig gedacht. Und es war für mich ein krasser Augenöffner, als ich erkannt habe, dass ich damit nicht alleine bin und dass es auch nicht so bleiben muss. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Selbstneuerfinderin-Podcast. Heute geht es um das sogenannte Hochstapler-Selbstkonzept. Vielleicht hast du auch schon mal das Ganze gehört unter dem Namen Hochstapler-Syndrom oder im Englischen Imposter-Syndrom. Ich verwende lieber Hochstapler-Selbstkonzept, weil Syndrom irgendwie impliziert, dass das eine Krankheit sei. Es ist aber keine Krankheit. Und deswegen, wir sind ja mittlerweile als Gesellschaft so, dass wir irgendwie alles Mögliche mit Labeln und Diagnosen und so beschreiben. Und an der Stelle möchte ich gerne sauber sein. Natürlich können wir umgangssprachlich vom Hochstapler-Syndrom sprechen, aber de facto handelt es sich in der normalen Ausprägung, sag ich mal, nicht um eine Krankheit. Es gibt, und das ist ganz wichtig, wie bei so vielen Sachen im Leben, ein Spektrum. Das heißt, es gibt Menschen, die haben das überhaupt gar nicht, die haben sich noch nie diese Fragen gestellt, die ich vorhin genannt habe. Die haben nie daran gezweifelt, dass das, was sie machen, dass sie dafür die entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten haben. Wenn du die Folge hörst, wenn du dich angesprochen gefühlt hast von diesem, bist du eine Hochstaplerin oder natürlich auch ein Hochstapler, dann kennst du das wahrscheinlich. Und es gibt eben auf der einen Seite diejenigen, die das gar nicht haben. Und dann gibt es halt ein Kontinuum von Leuten, die das ein bisschen haben, manchmal haben, ne, stärker haben. Und es kann hingehen bis hin zu tatsächlich einem Syndrom im Sinne von, dass das eine psychische Störung ist, dass das krankhaft ist oder dass das eine Krankheit ist und dass die Betroffenen auch so sehr darunter leiden, dass ja, sie definitiv externe Hilfe benötigen, professionelle Hilfe benötigen. Worum mir es heute hier vor allem geht, ist diese in Anführungszeichen normale Ausprägung, die tatsächlich, halt dich fest, etwa die Hälfte der Menschen betrifft. Krass, oder? Also, falls du bisher noch gedacht hast, du bist die Einzige, die sich manchmal wie so eine Hochstaplerin fühlt und Angst hat, dass das auffliegt, dass sie gar nicht dahin gehört, wo sie ist. Welcome to the club. Und in den 70ern, Ende der 70er, also 1970er, hat eine US-amerikanische Psychologin mit dem Namen Pauline Rose Clance zum ersten Mal dieses Erleben, dieses, ja, wie soll ich das sagen? Ja, ich sage jetzt einfach mal dieses Erleben erforscht und dem eben diesen Namen gegeben, der ja sehr treffend ist. Hochstapler, Selbstkonzept oder natürlich war es bei ihr dann eben Imposter. Und sie selber litt auch darunter. Und das ist tatsächlich auch schon direkt so eine erste Sache. Es ist nicht so, dass diejenigen darunter leiden, die nichts können, sondern tatsächlich sind davon können grundsätzlich alle betroffen sein. Und es taucht tatsächlich ganz stark auf bei Leuten, die eben sehr gut qualifiziert sind und in einem Umfeld sind, in dem sehr, sehr viele sehr, sehr qualifizierte Menschen sind. Und das ist zum Beispiel bei AkademikerInnen der Fall. Also wenn du da einen Haufen von super gebildeten Menschen in einem Raum hast, dann möchte sich niemand die Blöße geben, dass er irgendwas nicht wissen könnte oder so. Und ich kenne jetzt nicht die Zahlen bei Nobelpreisträgern, das fände ich aber total spannend rauszufinden, inwiefern die auch unter dem Hochstapler-Selbstkonzept leiden. Es geht über Selbstzweifel hinaus, wenn wir von dem Hochstapler-Selbstkonzept sprechen. Das heißt, es geht nicht darum, nur ganz normale sozusagen Selbstzweifel zu haben, sondern es geht wirklich um dieses Ich werde entlarvt. Diese Sorge, die dahinter steckt, also nicht einfach nur, ich kann irgendwas vielleicht nicht, sondern diese Sorge, dass man bisher irgendwie gut war, etwas zu vertuschen, zu verspielen, dass man eben eigentlich nicht so gut ist und dass das jetzt auffliegen könnte. Darum geht's bei diesem Hochstapler-Selbstkonzept. Und in den allermeisten Fällen oder in sehr, sehr vielen Fällen ist es eben so, dass die Menschen durchaus gute Leistungen haben und im Außen auch die Beweise haben dafür, dass sie gut sind, dass sie das gut machen und eben entsprechendes Feedback bekommen und so. Und das löst aber nicht auf, dass sie das denken, sondern das kann es teilweise sogar noch verschlimmern, weil sie sich eben umso mehr denken, wenn sie selber halt nicht davon überzeugt sind, dass sie so gut sind. Verdammt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auffliegt. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte das auch. Also ich war gewissermaßen auch von AkademikerInnen umgeben in meinem vorherigen Job, in meinem ersten Job. Und das waren nämlich alles, so gut wie alles, Psychologen und Psychologinnen. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich damit auskennst, um überhaupt in Deutschland Psychologie studieren zu können, muss man einen echt guten Abischnitt haben. Ich weiß nicht, wie der aktuell ist, welchen man braucht. Aber man braucht echt einen richtig guten Schnitt. Entsprechend ist das schon mal sehr gut vorselektiert. Und dann war ich da eben umgeben von Menschen, die einfach alle unglaublich intelligent waren. Und ich bin damals tatsächlich auch in diesen Job gekommen ich habe dann ein Praktikum gemacht und habe dann als Werkstudentin dort gearbeitet und dann musste ich nicht wie sonst die normalen BewerberInnen durch ein Assessment Center durch, sondern weil die meine Arbeit schon kannten, weil die mich schon kannten, weil ich da ja schon seit Monaten für die gearbeitet hatte, haben die mich einfach so übernommen. Und das war einer der Gründe, weshalb ich mir immer dachte, ich gehöre hier eigentlich überhaupt nicht hin. Hätten die mir dieses Assessment Center gegeben, ich wäre da auf jeden Fall durchgefallen. Und es ist mir ein Rätsel, wie die das bisher noch nicht rausfinden konnten, aber die werden das irgendwann rausfinden, dass ich gar nicht so gut bin und dann schmeißen die mich raus. Und ich habe das wirklich geglaubt. Also das war kein Kokettieren mit, ach bitte sag mir doch, dass das nicht so ist. Ich habe das auch keinem erzählt. Erstmal zumindest nicht. Wir kommen gleich dazu, dass das eine Strategie ist, die definitiv helfen kann, drüber zu reden. Sondern ich habe das für mich behalten und ich habe quasi im Stillen gelitten und die verschiedenen Strategien angewendet, die man so anwenden kann, um damit umzugehen. Vorher möchte ich dir aber noch sagen, wenn du das eben auch hast, also wie gesagt, ich habe das auch gehabt, ich habe mich davon weitestgehend gelöst, zum Glück, also es ist möglich, schon mal so als erster Lichtstreifen am Ende des Horizonts für dich. Und wir sind quasi in, oder du bist in guter Gesellschaft, wenn du das Gefühl hast, eben auch von, ich bin eine Hochstaplerin bei dir in der Arbeit oder vielleicht auch in einem anderen Kontext, kann auch sein. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, ich schaue gerade noch auf die Zahlen. Schätzungsweise 70% der Frauen und 50% der Männer sind betroffen davon. Früher hat man gedacht, dass das ein Frauending ist und dass nur Frauen das haben. Das ist nicht so. Also ja, mehr Frauen haben das, weil Frauen tendenziell sich mehr reflektieren, würde ich sagen, und den Fehler auch tendenziell dann eher bei sich selber suchen. Wenn wir jetzt mal pauschalisieren, ja, natürlich, es gibt immer, also man muss immer den Einzelfall sich angucken. Und Männer sind dann tendenziell eher so, dass sie vielleicht den Fehler im Außen suchen und nicht so sehr bei sich gucken und sich selber reflektieren. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber das sind schon einmal krasse Zahlen, oder? Also 70% bei den Frauen, 50% bei den Männern ungefähr. Natürlich, es gibt jetzt keine richtigen Erhebungen. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Zahlen wirklich festgestellt worden sind, aber es gibt immer wieder entsprechende Umfragen und Co. Und dann kommen die Menschen halt zu diesen Zahlen. Und das kann eben sein im beruflichen, das kann aber auch im privaten sein. Also Mütter, die zum Beispiel denken, sie können das nicht, sie sind keine gute Mutter. Haben sich wahrscheinlich auch schon fast alle Mütter mal gefragt. Und ich überlege gerade, wo könnte das sonst noch so im Privaten der Fall sein? Fällt mir gerade nichts ein, aber egal. Also einfach nur dir zu zeigen, das muss nicht nur im Beruflichen sein und natürlich ist das primär oder ganz viel im Beruflichen. Und wo das auch häufig vorkommt, ist tatsächlich, oder wer, sagen wir mal, noch ein bisschen prädestiniert dafür ist, dass das passiert, sind Menschen, die zum Beispiel in ein anderes Umfeld reingehen, wo sie die Gepflogenheiten auch nicht so sehr kennen und wo auch sie selber nicht so sehr, also Menschen aus ihrer Gruppe sozusagen nicht so sehr vertreten sind. Also wenn zum Beispiel Menschen, die aus einem Nicht-AkademikerInnen-Haushalt kommen, in eine akademische Laufbahn gehen, dann haben die tendenziell, natürlich ist alles immer nur Statistiken und so, ne, tendenziell eher eine Wahrscheinlichkeit, dass bei denen sowas auftaucht, dass die sich fehl am Platz fühlen, dass die sich in Frage stellen. Oder, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir halt eine diversere Gesellschaft werden und in allen Stellen Vorbilder haben von Leuten, die alles machen, ja, also dass nicht nur die alten weißen Männer die Führungskräfte sind und die verantwortungsvollen Positionen haben, sondern dass da auch Frauen sind, dass da auch People of Color sind, dass da nicht nur Leute sind, die aus dem Vorzeige-Elternhaus kommen, ja, sondern auch mit anderen Hintergründen und. Das am Rande. Weil sowas natürlich total helfen kann. Weil, ne, wenn du dich umschaust und du denkst dir so, hey, ja, ich bin hier die Einzige, macht das natürlich noch mal schlimmer und hat man noch mal mehr das Gefühl von, ich passe hier eigentlich gar nicht rein. Und so zum Thema, selbst wenn es im Außen total viele Beweise gibt, dass das nicht stimmt, finde ich es ganz spannend, sich anzuschauen, welche Promis sozusagen oder berühmte Menschen auch schon von sich gesagt haben, dass sie dieses Hochstapler-Selbstkonzept haben. Zum Beispiel Meryl Streep. Die hat, ich weiß gar nicht, mindestens einen Oscar gewonnen als Schauspielerin und hat gesagt, dass sie Angst hatte, dass die Leute feststellen, dass sie den gar nicht haben sollte, dass das ein Versehen ist, dass sie den zurückgeben muss. Lady Gaga. Ich meine, eine so unglaublich erfolgreiche Frau. Oder David Bowie, also im Sinne von, ne, es sind nicht nur die Frauen, oder Tom Hanks hat es auch gesagt. Sheryl Sandberg, hier die von Facebook. Maya Angelou, wenn man sie so ausspricht. Menschenrechtsaktivistin. Oder Sonja Sotomayor, auch da weiß ich nicht, ob ich sie richtig ausspreche, die erste Hispanic-Frau, die am Supreme Court eingesetzt, eingestellt wurde. Also was auch widerspricht für dieses, ne, die erste. Die alle haben von sich öffentlich geteilt, dass sie diese Gedanken kennen. Also einfach schon mal als erstes so, hey, es ist alles okay mit dir. Und wenn du rausfinden möchtest, ob du auch da das hast und wie stark du das hast, kannst du den sogenannten Moment, wofür steht das jetzt nochmal? Genau, den Clans Imposter Phenomenon Scale. Das ist so ein Test, den du machen kannst. Den kannst du auf der Webseite von der Pauline Rose Clans einfach kostenlos machen. Ich verlinke das auch einfach mal. Für die private Nutzung ist das kostenlos verfügbar. Dann kannst du dann einfach hingehen und es dir anschauen, wenn du gerne mal so einen Test machen möchtest. Und gleichzeitig, wenn du dich jetzt schon wiedergefunden hast in dem, was ich so erzähle, ja, dann hast du das auf eine gewisse Art und Weise irgendwo im Kontinuum. Was machst du jetzt damit? Beziehungsweise, nee, vorher möchte ich noch gerne auf die Auswirkungen eingehen. Die Auswirkungen von diesen Gedanken von es könnte auffliegen sind, und das liegt, glaube ich, ziemlich auf der Hand, dass Menschen häufig in Perfektionismus reinfallen oder sich dem Perfektionismus hingeben, sagen wir es so. Das heißt, wenn du Sorge hast, dass es auffallen könnte, dass du gar nicht so gut bist, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass du versuchst, es auszugleichen, indem du alles doppelt und dreifach kontrollierst, noch mehr arbeitest, noch eine Schleife dran machst, bloß keinen Fehler machen willst, alles kontrollierst, was du irgendwie kontrollieren kannst, und einen super hohen Leistungsanspruch an dich selbst hast und es wahrscheinlich auch schwer fällt, wenn du Fehler machst, mit diesen Fehlern umzugehen. Und es kann auch einhergehen mit dem Gedanken von alles selbst schaffen zu müssen. Weil ich muss doch irgendwie beweisen, dass ich hier sein darf, dass das okay ist und damit es halt bloß keinem auffällt. Hatte ich total. Ich weiß nicht, wie viele Überstunden ich gemacht habe, einfach nur um ganz, ganz sicher zu sein, dass da bloß nirgendwo irgendein Fehler ist bei den Sachen, die ich gemacht habe. Inklusive dem Denken von, wenn ich nur einen Fehler mache, werde ich rausgeschmissen. Was natürlich auch kompletter Bullshit ist, weil als ob du rausgeschmissen wirst, nur weil du mal einen Fehler machst. Hängt natürlich von dem Fehler ab, ja, und hängt ganz stark von der Fehlerkultur ab, die im Unternehmen herrscht. Natürlich, Unsicherheit, Selbstzweifel sind häufig eine Folge von dem Ganzen oder wahrscheinlich eher immer. Das Ganze kann dann führen zu Überarbeitung, und das wiederum kann führen in einer starken Form. Ne? Also ich habe ja gesagt, das ist ein Kontinuum und das kann auch hingehen zu wirklich hoher Leidensdruck und bis hin zu, du wirst davon krank. Ja? Das heißt, ganz, ganz wichtig an der Stelle ist mir zu betonen, wenn du das in einer starken Form hast und das wirklich dazu führt, dass du am Limit bist und schon, ja, vielleicht Schlafstörungen, Ängste, erste Anzeichen von depressiven Stimmungen oder sowas hast, hol dir bitte, bitte, bitte entsprechend psychotherapeutische Hilfe. Das kann der Podcast hier logischerweise nicht leisten. Und ich bin auch keine ausgebildete Psychotherapeutin. Ich bin in Anführungszeichen nur Psychologin. Und deswegen hier ganz wichtig, dieser Disclaimer, pass da bitte gut auf dich auf und im Zweifel immer professionelle Hilfe suchen und das abklären lassen. Das Ganze kann auch führen zu Prokrastination, also dass du die Dinge einfach so vor dir herschiebst, und weil du denkst, oh mein Gott, ich schaffe das sowieso nicht oder das ist so anstrengend und so viel. Das sind ja so diese ganzen klassischen Prokrastinationsdinge. Habe ich auch gehabt früher, also ich habe die alle gehabt. Fast alle. Selbstkritik, ne, also dass du dich selber klein machst, schlecht machst, und kann auch dazu führen, dass die Betroffenen, wenn sie eine höhere Position mit mehr Verantwortung angeboten bekommen, dass sie die ausschlagen oder sich eben nicht bewerben dafür, wenn sowas im im Spiel ist oder wenn sowas gerade vakant ist. Also das sind all die Sachen, die die Folge sein können von diesem Hochstapler-Selbstkonzept. Und ich möchte gerne einen Perspektivwechsel dir mit reingeben, weshalb es durchaus auch gut sein kann, dass du das hast. Also nicht im Sinne von, dass du darunter leiden sollst, natürlich nicht, aber dass du das nicht verurteilst. Weil ganz, ganz wichtig bei all diesen Sachen ist aus meiner Sicht immer, je mehr wir dagegen ankämpfen und es doof finden, dass wir das haben, desto schlimmer wird es in der Regel. Also, wo du Widerstand hast, kommt Gegendruck. Druck erzeugt Gegendruck. Im Englischen sagt man, what you resist persists. Also, ne, du im ersten Schritt einfach mal zu akzeptieren, das ist gerade so, und dann kannst du was damit machen. Aber wenn du zu sehr in dieses, das darf auf gar keinen Fall sein, reingehst, dann wird es schwierig. Deswegen vielleicht hilft dieser Perspektivwechsel dir. Und zwar die Tatsache, dass du deine Kompetenz in Frage stellst und Sorge hast, dass das quasi rauskommen könnte, dass du gar nicht so gut bist, spricht auch dafür, dass dir das wirklich richtig wichtig ist. Dass du nicht einfach irgendwas machst und es ist dir völlig egal, was dabei rauskommt. Wenn du mit Menschen arbeitest, dass das Ergebnis für die Menschen ein gutes sein soll. Dass, ja, dass du kümmerst dich. Kümmern ist eigentlich der falsche Begriff. Im Englischen sagt man you care. Also es ist dir wichtig, du kümmerst dich, du sorgst dich. Es ist dir nicht egal, was passiert mit deiner Arbeit und mit dem, was du machst. Und das ist doch eigentlich auch schon mal ganz schön. Denn auf der ganz anderen Seite des Spektrums, wenn wir, sagen wir mal, in der Mitte haben wir die, die einfach neutral sind. Sorry, jetzt habe ich, glaube ich, gerade auf mein Mikro gehauen. Die neutral sind. Und dann haben wir auf der einen Seite eben die, die in eine krankhafte Form von Hochstapler-Syndrom gehen, also sich unglaublich in Frage stellen. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sich massiv selbst überschätzen. Diejenigen, die, also wo du unglaublich viele Beispiele hast, tatsächlich dafür, dass sie das nicht können und die trotzdem glauben, dass sie es können. Und wenn ich mir jetzt von den Extremen eins aussuchen müsste, dann wäre das definitiv das Hochstapler-Selbstkonzept und nicht das. Ich kann eigentlich gar nichts, aber halte mich für den Größten. Es könnte sein, dass es nicht Zufall war, dass ich diesmal nicht die weibliche Form verwendet habe. Das ist übrigens auch unter dem Dunning-Kruger-Effekt bekannt, dieses Phänomen, dass Menschen das eigene Wissen, die eigene Kompetenz, das eigene Können massiv überschätzen und weniger kompetente, nein, andersherum, kompetentere Menschen, die schon viel länger da drin sind und viel mehr wissen, was alles da wirklich hintersteckt, eben, ja, nicht ganz so prahlen mit ihrem Wissen, weil sie eben sehen, was sie alles noch nicht wissen. Das ist ganz spannend, wenn du anfängst, dich in ein Thema einzuarbeiten, das hattest du bestimmt auch schon mal, dass du am Anfang dachtest so, wow, jetzt macht ganz vieles Sinn und das möchte ich allen erklären. Und dann machst du weiter und denkst so, verdammt, ich verstehe gar nichts mehr. verdammt, es gibt noch so viel mehr, was man alles hier lernen könnte. Und diejenigen, die sich massiv selbst überschätzen, die kommen einfach gar nicht über den Punkt hinaus, dass sie erkennen, es gibt noch so viel mehr, was ich gar nicht weiß. Das als kleiner Exkurs, weshalb, wenn man wählen muss, also wenn ich wählen muss, dann würde ich doch lieber diese Zweifel wählen und ich reflektiere mich als das andere. Genau. Wo kommt das Ganze potenziell her? Hundertprozentig kann man das natürlich nie sagen und natürlich hängt das ganz stark von deiner individuellen Geschichte und Erfahrung ab. Es kann tatsächlich, also vieles kann aus der Kindheit kommen, wie so häufig bei diesen Themen. Das heißt, wenn zum Beispiel bei dir in der Familie dir vermittelt worden ist, ein echter Erfolg, den musst du, der muss dir so super leicht zufliegen. Wenn du dich voll anstrengen musst, dann war das kein richtiger Erfolg. Vielleicht auch genau das Gegenteil. Also ein echter Erfolg du musst du dich richtig krass angestrengt haben. Und wenn es dann dir leicht fällt, dann denkst du, ja, dann kann ich das wahrscheinlich eigentlich gar nicht richtig. Auch wenn es paradox ist. Also beide Extreme können schlecht sein. Es kann sogar schlecht sein, wenn du übermäßig gelobt worden bist als Kind. Von deinen Eltern, aber auch von LehrerInnen und so weiter. Wenn du einfach immer wieder vermittelt bekommen hast, dass dein Wert abhängig ist von deiner Leistung, dann kann das auch eine Folge sein, dass du dieses Hochstapler-Selbstkonzept entwickelst. Und naja, noch viele andere Sachen, die natürlich Grund sein können, ganz viele individuelle Gründe. Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieses sich generell eher fehl am Platz fühlen, weil du zu einer Minorität gehörst, die da nicht so sehr vertreten ist. Das kann eben sein, dann als die einzige Frau in einem männerdominierten Bereich. Das kann sein, als die einzige aus der Familie, die jetzt studieren geht. Und dann bist du da umgeben von Leuten, die alle Eltern haben, die auch studiert haben. Das kann sein, dass du eine andere Religion hast, dass du eine andere Hautfarbe hast, dass du eine andere sexuelle Orientierung hast, was auch immer. Und dadurch auch noch mal vielleicht, sag mal, anfälliger bist für sowas. Das heißt nicht, dass das automatisch, das ist keine kausale, kein Kausalzusammenhang, das ist nur eine Korrelation. Hey, was kannst du denn jetzt machen, wenn du das hast? Weil also ich würde mal sagen, echt ziemlich gut drüber hinweggekommen mittlerweile. Und das war ein Prozess, ganz wichtig. Es ist so vieles, wenn wir uns im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung bewegen, ist ein Prozess. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Auch wenn wir uns das so sehr wünschen würden manchmal. Selbstreflexion ist wie so häufig einer der Schlüssel, der dir helfen kann, dass du ja eben wahrnimmst, was du für Gedanken hast, was du für Gefühle hast und dann kritisch hinterfragst, stimmt das eigentlich? Und auch auflistest, was hast du denn alles für positive Gegenbeispiele? Und immer mehr zulässt, dass das ganze Feedback, was du bekommst, vielleicht ja auch auf Basis eines gewissen Kerns da ist. Und es kann zum Beispiel total helfen, dass du dir ein Erfolgstagebuch machst oder eine Schatztruhe oder sowas. Entweder auf eine digitale Form oder tatsächlich in physischer Form. Also ich mache mir zum Beispiel super gerne Screenshots von Feedbacks, die ich bekomme. Und wann immer ich dann an mir zweifle und denke, oh mein Gott, kann ich das Ganze überhaupt? Und bin ich eigentlich gut genug als Coach und so? Dann gucke ich mir das an. Und dann lese ich mir das durch und denke mir, okay, guck mal, all diesen Menschen habe ich geholfen. All diesen Menschen konnte ich begleiten in ihrer Entwicklung und krass, was die alles erreicht haben. Dann scheine ich ja nicht so eine ganz so schlechte Coach zu sein. Und natürlich gibt es immer noch Entwicklungspotenzial. Auf jeden Fall. Weil es gibt ja noch so viel zu lernen. Aber das heißt ja nicht, dass ich eine Hochstaplerin bin. Deswegen. Bitte, 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 wenn du dich vergleichen möchtest mit irgendjemandem, vergleich dich nicht ausschließlich mit Menschen, die schon weiter sind als du. Das ist kein fairer Vergleich. Also, wenn du dich vergleichen möchtest, dann nimm dir Menschen, die irgendwie auf einem ähnlichen Level sind, sozusagen, und nimm dir die eher als Ansporn im Sinne von sehen, wo was möglich ist. Und da kannst du natürlich auch die nehmen, die schon weiter sind. Und ansonsten, was ich viel besser finde als Vergleich, ist, dass du dich vergleichst mit deinem früheren Ich. Also, wie sehr du dich entwickelt hast. Das ist doch viel sinnvoller. Weil niemand anderes steckt in deiner Haut, hat deine Erfahrung gemacht und entsprechend ist eigentlich der einzig faire Vergleich, den du machst, der mit dir selbst von früher. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du dich weiterentwickelt hast und heute an einem anderen Punkt stehst als noch vor 5 Jahren, vor 2 Jahren, vor einem Jahr oder auch vor ein paar Monaten, weil dich da so viel tun kann. Dann nächster Tipp von mir. Warte nicht darauf, dass sich alles nur locker, leicht, sorgenfrei, angstfrei anfühlt. Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Das ist völlig normal, dass sich das unbequem anfühlt. Dass du da auch mal zweifelst, kann ich das? Bin ich da schon bereit dafür? Und ich glaube, niemand fühlt sich bereit dafür, wenn er irgendwas neu macht oder wenn sie irgendwas neu macht, zum ersten Mal macht. Und das wirst du, indem du es machst. Also du wirst bereit durchs Tun, nicht durchs Warten. Also auch da keine unrealistischen Anforderungen an dich selber haben, von wegen, das muss immer alles super duper locker, flockig, leicht sein und wenn ich Angst habe, dann ist irgendwas falsch mit mir. Oder wenn ich zweifle, ist irgendwas falsch mit mir. Nee, es ist eigentlich völlig normal und menschlich. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Sprich drüber. Wir machen uns das Leben häufig selbst so schwer, indem wir nicht über Dinge reden, weil wir denken, wir sind die Einzigen, denen das so geht. Und dann kommt noch diese Scham on top von all dem. Und das macht es ja nur noch schlimmer. Und ich erlebe das vor allem auch in meinen Coachings, im Selbstneuerfinderin-Programm, immer wieder, wie wohltuend, wie erlösend das ist, wenn die Teilnehmerinnen sich öffnen und sagen, was bei ihnen los ist, wie sie sich fühlen. Und wenn dann die anderen sagen, und in der Regel sagen alle, kenne ich. Und wir dachten vorher aber, wir sind die einzige verrückte Person auf diesem gesamten Planeten und niemand anderes hat das. Ding ist nur, eine Person muss den Anfang machen und sich öffnen. Und dann sind ganz häufig, also ich habe es noch nie erlebt, dass dann nicht auch auf der anderen Seite mehr Öffnung da ist und die Leute auch mehr von sich teilen und sich auch verletzlicher machen. Und gleichzeitig helfen natürlich so geschützte Räume, wie jetzt im Selbstneuerfindern-Coaching zum Beispiel, helfen enorm, dass man sich da öffnen kann. Wenn du das jetzt nicht direkt ausprobieren möchtest mit den dir bekannten Menschen in deinem Umfeld. Und was können wir noch? Genau, letzter Tipp, Selbstmitgefühl. Also sei lieb zu dir, sei gnädig mit dir und beachte, wie du mit dir redest. Ich finde es da immer ganz schön so als Maßstab. Würdest du so mit einer Freundin reden, wie du mit dir selbst redest? Und ganz häufig würden wir. Also würden wir das nicht tun und wir würden auch niemand anderem erlauben, so mit uns zu reden, wie wir mit uns reden. Also vielleicht kannst du da die Gewohnheit aufbauen, liebevoller mit dir selbst zu sprechen, wenn du im Selbstgespräch mit dir bist. Also nicht unbedingt laut mit dir redest, aber tatsächlich auch, wenn du über dich redest mit anderen. Wie kannst du liebevoll mit dir sprechen oder ja nett über dich sprechen und nicht: Boah, ich war schon wieder so blöd und habe schon wieder diesen dummen Fehler gemacht. Wie dumm kann man eigentlich sein? Ne, also so reden wir ja teilweise über uns selbst. Warum? Also, ich weiß warum, aber wie wäre es, wenn du es anders machst? Und auch da wieder erlaub dir, dass es ein Prozess ist, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren muss. Ich fasse nochmal die Tipps zusammen. Jetzt nicht die gesamte Folge, aber einfach die Tipps. Selbstreflexion. Welche Storys erzählst du dir da eigentlich? Leg dir eine Art Schatztruhe an mit Gegenbeweisen, mit Erfolgen, mit Feedback von anderen, die dir zeigen, doch, du bist gut in dem, was du machst. Mach dir klar, Wachstum entsteht außerhalb der Komfortzone. Sprich drüber mit anderen und sei lieb zu dir. Hab Mitgefühl mit dir selbst. Ich bin gespannt, was du aus der Folge mitnimmst. Das ist eine, die mir tatsächlich, ja, sehr am Herzen liegt, weil das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich so lange Zeit mir echt das Leben so schwer gemacht habe damit. Und das ist leider halt so, dass wir uns häufig selbst das Leben am schwersten machen. Das sind gar nicht die anderen, das sind häufig wir selbst. Und als ich zum Beispiel mich getraut habe, mal einer Kollegin zu erzählen, dass ich diese Gedanken habe, und die dann meinte, ja, die habe ich auch ständig, ist mir so ein krasser Stein vom Herzen gefallen. Weil ich eben gemerkt habe, ach so, es scheint gar nicht mein eigenes Problem zu sein und vielleicht ist es gar nicht wahr, sondern wenn die das auch denkt, wenn diese Menschen, von denen ich denke, die sind alle so großartig, das auch denken über sich, dann könnte es ja sein, dass ich genauso cool bin auf meine eigene Art und Weise und das auch einfach nur halt ein komisches Selbstkonzept von mir ist. Lass mich super gerne wissen, was du hieraus mitnimmst, über welchen Kanal auch immer. Ich freue mich über jedes Feedback enorm, wirklich so, so, so sehr. Und wünsche dir ja viel Spaß mit all diesen Tipps und beim Selbstneuerfinden.
Was war dein Aha-Moment in dieser Folge? Teil das super gerne mit mir über Instagram unter dem Handle @luisabergholz oder auch per E-Mail an info@luisabergholz.com. Ich freue mich riesig über jede Rückmeldung. Ich lese die alle. Und genauso natürlich auch, wenn du Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll oder ähnliches, melde dich einfach und ich freue mich sehr von dir zu hören. Und wenn du unterstützen möchtest, dass dieser Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere ihn super gerne, falls du es noch nicht tust. Hinterlass mir ultra gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder auch bei iTunes eine Rezension. Und ja, teile diese Folge mit einer Person, von der du denkst, dass die das auch hören sollte. Danke, dass du hier mit dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so dazu beiträgst, dass meine Vision von einer Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt, Wirklichkeit wird. Und jetzt ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.